Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. In unserer losen Reihe Männer mit Meinung, da beleuchten wir heute vertieft den Mann als Krieger und Kämpfer im ultimativen Kampf, der nicht von dieser Welt ist, ob wir es glauben wollen oder nicht. In den vorangegangenen Sendungen dazu haben wir über den Mann gesprochen, der beruflich und privat sinnbildlich in eine Schlacht zieht. Wir haben dabei zwei Dinge festgestellt. Einmal, Krieger und Kämpfer sein, das entspricht einem Lebensstil. Der Krieger und Kämpfer, der hat eine Vision. Er orientiert sich an einem Ziel und nicht an den Umständen. Und zum Zweiten, wir sind Kämpfer im ultimativen Kampf um die Herzen und Seelen der Menschen. Und unser Gegner, der kämpft dabei gnadenlos, erbarmungslos und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Was ist das für ein Kampf genau? Darüber haben wir ja in den vorangegangenen Sendungen, das haben wir schon mehrfach angeschnitten. Heute wollen wir darauf vertieft eingehen. Was können wir verlieren? Was können wir gewinnen in diesem Kampf? Unser Gesprächsgast in dieser Reihe, das ist wieder Pastor Ado Greve. Er widmet sich in seiner Arbeit als Pastor gerne auch klassischen Männerthemen. Und er wirkt ja auch ganz konkret als Kämpfer und Streiter für verfolgte Christen weltweit. Pastor Greve ist sozusagen ein kampferprobter Mann. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Hallo, Pastor Greve, ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Miller.
Herr Greve, wir sprechen heute über einen Kampf, in den alle Menschen und eben auch Männer verwickelt sind, ob sie es wollen oder nicht. In dem Zusammenhang mit dem Wortgebrauch Kampf, da wundert es nicht, dass Gott in den Psalmen und auch in Liedern der Herr der Heerscharen genannt wird. Herr Gott Zebaoth singen wir oft, auch in großer Gott, wir loben dich. Das klingt ja recht martialisch und das passt ja so gar nicht zum Bild des liebenden Hirten, der sich um seine Schäflein kümmert, das Schaf im Mondlicht um den Hals gelegt. Darum zum Einstieg mal die Frage, in welchem Kampf ist denn Gott dieser Herr der Heerscharen und was sind seine Heerscharen? Sind wir das oder sind es irgendwelche großen himmlischen Engelsscharen? Wie können wir uns das vorstellen, Herr Greve?
Die Heerscharen des Herrn werden in der Bibel schon ganz eindeutig beschrieben als ein Engelheer. Also da muss man sich vorstellen, das sind mächtige Kriegsengel, die wir auch bereits im Bild vom Paradies, wo ein Engel mit einem flammenden Schwert vor dem Paradieseingang steht, nachdem der Mensch vertrieben war und praktisch diesen Eingang bewacht hat. Aber an vielen anderen Stellen wird es auch berichtet im Alten Testament, wo Engel auf der Seite Israels gekämpft haben, für manche Menschen dann sogar sichtbar gekämpft haben, wo der Prophet Jesaja zum Beispiel beschreibt, ich sah die Streitwagen des Herrn der Heerscharen, also ein gewaltiges Engelheer, das in der unsichtbaren Welt unterwegs ist. Und dann muss man sich natürlich fragen, wenn Gott so ein Heer vorhält, dann sicherlich nicht einfach nur irgendwie...
Um mal gewappnet zu sein.
Für alle Fälle irgendwie sich dazu zu rüsten, sondern weil es einen konkreten Feind gibt. Und das ist auch ganz deutlich, der Feind ist nicht der Mensch. Der Feind ist also auch nicht ein einzelnes Volk, nicht Russland und nicht die USA, nicht China und auch nicht der Sudan, nicht die Muslime und auch nicht die Hindus, nicht die Christen und auch nicht die Juden. Der Feind ist so wie Gott ein unsichtbarer Feind. Jesus prägt ja dieses Wort in Johannes Kapitel 4, wo er sagt, Gott ist ein Geist und er sucht die, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Und dieser Feind Gottes, der findet gleich am Anfang der Bibel, nachdem Himmel und Erde geschaffen sind, nachdem Tiere, Pflanzen, der Mensch geschaffen ist, wird auch dieser Feind Gottes sehr schnell am Anfang vorgestellt. Ein Feind, der in eine wunderschöne Situation eindringt, beschrieben ist sie uns und auch bekannt als das Paradies. Ein Zustand, glaube ich, in den jeder Mensch sich zurückwünscht. Wir träumen von herrlicher Ruhe. Wenn man die Menschen auf der Straße fragen würde, was wünschen sie sich am allermeisten? Einfach mal Ruhe. Jetzt ist Urlaubszeit, wir alle wünschen uns Ruhe. Die Ruhe soll natürlich auch nicht unterbrochen werden durch Anschläge, wie wir es jetzt vielfach erleben. So, wir wünschen uns auch Frieden, wir wünschen uns auch Freiheit von Krankheit, Freiheit von Sorge, von Furcht. All das und all das war wohl gegeben in dem Paradies, wo der Mensch und Gott in herrlicher Eintracht und Harmonie miteinander gelebt haben. Und dann wurde dieser Zustand gestört, wie es da so heißt im 1. Mose Kapitel 3, also im Buch Genesis. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott gemacht hatte. Und sie hat sich dem Menschen Adam und Eva genähert und hat den Kampf eröffnet. Auf eine sehr subtile Art und Weise, die im ersten Augenblick überhaupt nicht gefährlich erscheint oder bedrohlich. Und das ist vielleicht auch so ganz typisch für die Zeit, in der wir leben. Herr Grewe, bitteschön, wo ist denn hier ein Kampf? Außer, dass eben Russland Flugzeuge nach Syrien schickt und in Syrien sich islamistische Gruppierungen bekämpfen. So, das sind irdische Kämpfe, aber wo ist denn ein Kampf Satans gegen die Menschen oder auf diesem Planeten? Das ist genau das, und da werden wir sicherlich heute noch ein bisschen drüber sprechen. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott gemacht hatte, nähert sich dem Menschen und sagt dann zu dem Menschen oder fragt ihn, hat Gott wirklich gesagt? Das klingt ja, also man wird doch noch mal fragen dürfen, ne? So nach diesem Motto, und wir erachten es ja für einen pauschal reinen Gewinn, unsere Erkenntnis zu erweitern und Dinge in Frage zu stellen und auch zu diskutieren, was man jetzt auch pauschal gar nicht irgendwie ablehnen oder zustimmen könnte. Aber so, das war eine Frage, die deswegen so gefährlich ist, weil sie Zweifel auslöst an dem, der gesagt hat, du sollst nicht von diesem Baum essen, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und der Mensch hat davon gegessen, und die Erkenntnis, die er dadurch gewonnen hat, die hat uns nicht weitergebracht, sondern die hat uns ganz schlimm nach hinten geworfen in einer Art und Weise, dass dadurch nicht einfach ein Ungehorsam gegen ein Gebot Gottes erfolgt ist, sondern dass tatsächlich der Mensch in dem Augenblick aus seiner ursprünglichen Bestimmung hinausgeworfen wurde. Und seitdem ist ein Kampf auf diesem Planeten, und deswegen auch das Heer der Heerscharen, ein Feind, der es sich breit gemacht hat auf diesem Planeten, auf eine sehr verborgene Art und Weise. Ich erinnere mich da an das Wort Okkult, Okkultismus, ist uns ja so bekannt aus Esoterik und dergleichen, wo das manchmal mit reinspielt. Okkult heißt verborgen, dunkel. So, und da ist ein Feind, der im Verborgenen, im Dunkeln agiert auf eine Art und Weise, die uns vielleicht gar nicht oder erstmal gar nicht auffällt.
Also ich halte fest, es gab einen Urzustand, in dem wir Menschen geschaffen wurden, in Gemeinschaft mit Gott im Paradies, frei von Krankheit, frei von Tod, frei von Angst. Und aus diesem Zustand wurden wir vom Satan sozusagen herausgerissen, indem er den Kampf eröffnet hat durch eine ganz fiese Frage. Wie Sie so nett sagten, man wird ja wohl mal fragen dürfen, hat Gott es wirklich gesagt? Also grundsätzlich der Zweifel am Wort Gottes und damit auch der Zweifel an Gott selbst. Ja. Jetzt.
Und natürlich auch an dem Charakter Gottes. Ja. Denn das war vielleicht auch so das ganz Gemeine darin. Also,
meint Gott es wirklich gut?
Ja, meint Gott es wirklich gut mit uns und oder mit euch, die Frage der Schlange. Und die Frau antwortet ja darauf. Also die Frage ist ja schon so formuliert, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Und das war ja gar nicht das, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Und dann widerspricht natürlich Eva und sagt, nein, nein, das hat Gott nicht gesagt, sondern eben von dem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen. Sonst müssten wir sterben, und darauf dann die Antwort der Schlange, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Praktisch, Gott enthält euch etwas vor. Also er meint es gar nicht so gut mit uns. Und diese Verdrehung dessen, was Gott gesagt hat, das ist das, was Menschen heutzutage auch immer wieder zu schaffen macht. Ich erlebe das so in persönlichen Gesprächen, habe ja auch als Pastor eine Gemeinde geleitet und da hat man dann viele seelsorgerliche Gespräche auch, wo Menschen mit einem Halbwissen unterwegs sind, meistens ist es die falsche Hälfte, dann wird etwas gemutmaßt angenommen, wie Gott denn sei oder ist, und darauf werden dann Entscheidungen gegründet. Und das ist das Gefährliche. So wie auch Eva, die eine Entscheidung darauf gegründet hat. Ach ja, Moment, sie isst dann tatsächlich von der Frucht von diesem Baum, weil der Charakter Gottes in Frage gestellt wird. Also mitnichten hat Gott euch da Gutes wollen und so weiter. Er enthält euch etwas vor. Und das ist ja noch schlimmer, er hat euch angelogen. Er ist nicht vertrauenswürdig. Und das ist die Situation, die viele Menschen auch heute bewegt. Ist denn Gott vertrauenswürdig? Ach, die Bibel und die Kirche. Ach, hör mir auf. Also ich brauche doch bloß gucken, was da alles für Skandale sind in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche und über. Also Gott vertrauenswürdig.
Boah. Also das heißt, diese Frage der Schlange, die wird uns eigentlich heute täglich neu gestellt. Mhm. Also das ist nicht irgendwann mal gewesen, steht in so einem alten Buch, sondern es geschieht eigentlich täglich.
Ja.
Jetzt, okay, es tobt also ein Kampf um uns, also Gott kämpft um uns, für uns, um uns auch sozusagen wieder zurückzuholen, dieser Macht der Schlange, der Macht Satans zu entreißen. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, wie, welcher Kampf, das, welche geistliche Welt. Mhm. Herr Grewe, jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, auch als Pastor, als Seelsorger, woran erkennen wir denn, dass wir unter der Herrschaft Satans sind? Woran kann ich denn das hier in dieser Welt erkennen? Ich meine, es ist doch alles okay. Wir in Deutschland, wir haben einen wunderschönen Sommer, die Straßen sind gekehrt, die Parks gepflegt, wir haben eine funktionierende Demokratie. Wo bitteschön ist hier die Herrschaft Satans?
Das ist alles so schön gemacht hier bei uns und dabei dürfen wir natürlich nicht vergessen, also ich bin in vielen Ländern unterwegs gewesen im Laufe meines beruflichen Lebens, dass eben in vielen Ländern der Zustand ein völlig anderer ist, eben dass Menschen eklatant Not leiden, existenzielle Not, viele Familien einfach nicht wissen, was werden sie an diesem Tag ihren Kindern auf den Tisch stellen können, wo kriege ich sauberes Wasser her, wo kriege ich medizinische Versorgung her, all das fehlt, Millionen, Hunderten von Millionen von Menschen und das jeden Tag. Und da muss ich dann fragen, okay, gut, vielleicht sind wir ja auch mit dem Verständnis unterwegs im Leben, wenn ich alles richtig mache, das ist so ein bisschen vielleicht auch eine deutsche Haltung, also tue Recht und scheue niemand, wenn ich alles richtig mache und so weiter, dann wird das Leben auch gut zu mir sein. Und dann muss ich schon mal zurückfragen, wenn diese Gleichung so aufgehen würde, was hat jetzt der arme Reisbauer in Vietnam falsch gemacht? Der hat vielleicht das Unglück oder das Schicksal, dass er einfach im falschen Land geboren ist oder im falschen Jahrhundert oder in der falschen Familie, weil er eben unterdrückt wird. Oder was hat der arme Ziegelbrenner in Pakistan verkehrt gemacht, der sein Leben lang vielleicht härter arbeitet als die meisten von uns und trotzdem nie auf einen grünen Zweig kommt, weil er in einem unterdrückerischen System lebt, wo er niemals nach oben kommen wird. Das Gleiche gilt für Indien trotz Abschaffung des Kastensystems. Also diese Gleichung, wenn ich alles richtig mache, dann wird das Leben gut, die geht schlicht und einfach nicht auf, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Und ich zitiere hier mal ein Wort von Jesus, bevor ich noch auf ein Land zu sprechen komme, wo wir auch so einen Vergleich herstellen könnten. Jesus sagt an einer Stelle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch Ruhe. Und jetzt muss ich doch mal einfach fragen, Herr Miller, wer von uns gehört denn nicht zu dieser Gruppe? Dass wir mühselig und beladen sind. Nicht jeden Tag und jede Stunde, aber es gibt diese Stunden und diese Tage und nicht nur kurz vor Urlaubsbeginn, wo wir sagen, oh, es ist genug.
Also wenn alles so passen würde, dann würde er uns ja nicht die Mühseligen und die Beladenen nennen.
Richtig. Und dann wären wir ja eigentlich im Paradies. Und Entschuldigung, lassen Sie uns mal umgucken. Wir müssen jetzt gar nicht an die Anschläge jetzt in Marseille denken und gestern in Würzburg oder vorgestern, gestern, wo ein Mann mit Axt und Messer da unterwegs ist und Menschen ermorden will. So, wir hören ja von diesen Dingen jeden Tag und die sind auch nicht reduziert auf eine bestimmte Glaubensfamilie oder Volksgruppe oder Ethnie oder Sprache, sondern das ist etwas, was einfach überall geschieht.
Aber so ist halt unsere Welt, Herr Grebe.
So ist es. So ist eben unsere Welt. Und da komme ich zu dem Vergleich mit einem Land, wo ich die Frage von Ihnen beantworten möchte, wie ist das denn mit der Unterdrückung oder mit der Herrschaft Satans auf diesem Planeten? Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen märchenhaft, was Sie da gerade eben zimmern, lieber Herr Grebe? Wo zeigt sich denn sowas? Durch unsere Tätigkeit bei Open Doors, wo wir ja in mehr als 60 Ländern verfolgten Christen zur Seite stehen, gibt es auch so ein Ranking und das Land, wo...
Open Doors ist das Hilfswerk, für das Sie tätig sind.
Ganz genau. Open Doors steht verfolgten Christen zur Seite seit 60 Jahren. Und eines der Länder, wo wir tätig sind, ist Nordkorea. Kennen wir ein bisschen aus den Medien, ich will da nicht zu weit ausholen, aber Nordkorea könnte man bezeichnen als das größte Gefängnis dieser Welt. Mit, weiß nicht, 22 etwa Millionen Einwohnern, die dort leben. Es gibt ja dort keine Reisefreiheit. Sie können nicht einfach Nordkorea verlassen und mal geschwind nach China. Es gibt Flüchtlinge, die nach China flüchten, die illegal ausreisen sozusagen. Wenn die geschnappt werden, dann droht Lagerhaft und vielleicht sogar Exekution, je nachdem. Aber es gibt dort keinerlei Menschenrechte, keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit, keine Redefreiheit, keine Versammlungsfreiheit. Es gibt eine massive Unterdrückung durch den Diktator Kim Jong-un. Und die Menschen, die dort in Nordkorea aufwachsen, gibt's ja jetzt seit 1948, Entschuldigung, die Republik Nordkorea, die dort aufwachsen, die haben nie was anderes kennengelernt. Also die Kinder, die dort in die Schule gehen, die lernen Kim Jong-un, der Gründer, Kim Il-sung, Entschuldigung, der Gründer von Nordkorea, der wird genannt der ewige Vater oder die ewige Sonne. Und er ist derjenige, der praktisch wie Gott dort verehrt wird. Und die kleinen Kinder lernen das von klein auf, dass Nordkorea das Paradies ist, dass alle anderen Länder feindselig gegenüber Nordkorea eingestellt sind, dass Kim Il-sung, dass ihm alles untertan ist, er praktisch tatsächlich wie Gott ist. So, sie haben keine Vergleichsmöglichkeiten. Es ist für sie normal, dass es immer wieder Missernten gibt, die werden dann auf Sabotage geschoben. Es ist für sie normal, dass Menschen plötzlich verschwinden, weil sie verhaftet werden vom Geheimdienst. Es ist für sie normal, dass der Großteil der Bevölkerung unter großer Armut leidet und praktisch nur eine Elite in der Hauptstadt Pyongyang und noch ein paar andere irgendwelche Privilegien genießen, wo sie ein einigermaßen gutes Leben auch führen können. So all das, wenn wir das so hören hier in Deutschland und sagen, liebe Zeit, wie kann man dann so dumm sein und hier so einen Führer da verehren, die Menschen dort kennen nichts
anderes. Aber das ist ja unsere Außenansicht.
Genau, es ist unsere Außenansicht und dort in Nordkorea, jetzt langsam öffnet sich das Land und die Menschen dort im Land erhalten Informationen aus den Nachbarländern durch durch Smartphones, durch Internet, wo sie Zugang haben, durch ihre Smartphones ins Nachbarland China, im Grenzbereich Nordkorea, China und so weiter. So mehr und mehr Information fließt da rein. Also ein geschlossenes System, die Menschen hören nie etwas anderes. Und lieber Herr Miller, nehmen Sie mir das nicht übel, auch wir leben in einem geschlossenen Weltbild, in einem geschlossenen System, so wo wir diesen Blick von außen vielleicht noch nie kennengelernt, noch nie gehört haben.
Was würde denn jetzt einer, der von außen auf uns schaut, auf uns als Nordkorea, was würde der da sehen?
Es ist für uns normal, dass wir mit Furcht durchs Leben gehen. Es ist für uns absolut normal, dass es Krieg gibt, Hass, Zerstörung, Hunger, Angst. Not, Angst. Es ist normal, dass Menschen gewalttätig sind. Es ist ganz normal, dass wir lügen. Es ist normal, dass Menschen betrügen und lügen. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht belogen und betrogen werden. Es ist normal, dass wir lügen. Dafür haben wir gute Entschuldigungen. Es ist normal, dass sich unsere Gedanken gegenseitig verklagen. jeden Tag, dass wir jeden Tag innere Dialoge führen mit unserem Schwiegervater oder mit unserer Ehefrau oder mit unserem Chef, der uns angeblich ungerecht behandelt. Es ist normal, dass wir andere Menschen verklagen in unseren Gedanken.
Also das heißt, Herr Grewe, um sozusagen die Auswirkungen dieses geistlichen Kampfes zu sehen, muss ich jetzt gar nicht mal Nachrichten schauen und Katastrophen und Kriege sehen, sondern eigentlich muss ich nur in mein Herz schauen. Da sehe ich es ja auch. Jeder macht ja die Erfahrung von Angst. Jeder macht die Erfahrung von Lüge, von Vertrauensbruch, von Treuebruch, von inneren Dialogen, die Sie angesprochen haben. Also ich verbringe damit manchmal ganze Nächte, ja, mit Leuten Gespräche zu führen, die gar nicht da sind. Würde ich das laut machen, wird man mich in die Klapse schicken. Ja. Also wir müssen eigentlich nur in unser Herz schauen. Da merken wir, wir sind hier in der gefallenen Welt.
Das ist wir stehen ständig in einem in großen Konflikten. Es sind diese äußeren Konflikte, die jeder mit den Augen sehen und in den Nachrichten vielleicht mitverfolgen kann. Und dann sind es eben diese inneren Konflikte, die mit Schuld zu tun haben, die mit Benachteiligung zu tun haben.
Schauen wir mal auf unser, ich nenne es mal so, unser inneres Nordkorea, was wir so gar nicht wahrnehmen, dass wir da drin sind. In der Bibel nennt, ich glaube, Paulus ist es im Römerbrief, dass wir Sklaven der Sünde sind.
Ja.
Also, dass wir sozusagen auf einem Sklavenmarkt sind und dass wir freigekauft werden. Jetzt, wir nehmen also nicht wahr, sozusagen, dass wir in diesem inneren Nordkorea oder in einem inneren Sklavenmarkt leben. Wie könnte man denn unseren Zustand beschreiben und wer... Oder können Sie das Bild dieses Sklavenmarktes von Paulus ein bisschen ausmalen für uns und was dann auf diesem Sklavenmarkt passiert ist, wer dann gekommen ist? Einfach, dass uns Bilder helfen, diese geistliche Welt auch zu begreifen.
Ein Sklave ist ein Rechtloser. Ein Sklave ist jemand, der jemand anderem gehört. Und das wird jetzt vielleicht, sage ich mal, gehen wir mal von dem klassischen Sklavenbild aus, von Afrikanern, die auf irgendwelchen Plantagen arbeiten und da in die Fronarbeit gezwungen werden.
Ketten.
Ja, sie tragen Ketten oder vielleicht nicht mal das. Vielleicht gibt es einfach Aufseher mit Gewehren außenrum, die darauf aufpassen, dass da niemand wegläuft. Also so ein Sklave, der wird ja nicht den ganzen Tag daran denken, ich bin Sklave. Sondern er ist vielleicht sogar in so einer Sklavenfamilie dann eben groß geworden. Die Großeltern waren bereits Sklaven und die Eltern. Und er wird dann eben auch auf so einer, sage ich mal, auf so einer großen Farm da wieder hineingeboren. Und von klein auf kennt er nichts anderes als eben, die Eltern fahren jeden Tag raus aufs Feld und machen da Sklavenarbeit. So, und ich werde eben dann, wenn ich kräftig genug bin, körperlich auch Sklavenarbeit machen. Der wird nicht den ganzen Tag damit zubringen, zu reflektieren, bin ich Sklave oder warum bin ich Sklave, sondern er hat sich einfach diesem Schicksal ergeben und oder auch ergeben müssen, weil er auch kennengelernt hat, dass irgendwie ein Aufbegehren dagegen ganz sinnlos ist.
Okay.
Und jetzt hier, Paulus spricht ja davon, unter die Sünde verkauft. Und es ist interessant, das Wort, das er da benutzt im Griechischen, ist tatsächlich ein Wort, das damals für den Markt verwendet wurde, wo gekauft und verkauft wurde. Also ein Sklave war jemand, den hat man praktisch da hingestellt auf dem Marktplatz und dann hat man ihn begutachtet, ist er körperlich gesund, sind die Zähne gut und so weiter.
Im Pfirsich taste ich ja auch ab.
Ja, genau.
Wo ich ihn kaufe, ja.
Der Sklave ist eine Ware und der wurde dann übereignet an einen anderen Menschen. Und wenn wir uns mal nochmal dieses Bild vor Augen halten, das Bild vom Paradies, wo wir einen Menschen haben, der frei ist, der sein Leben selbst bestimmen kann, der sich völlig frei bewegen kann, der in einem Leben der Harmonie und der Freiheit ohne Furcht, ohne Gewalt, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Elend,
ohne Scham.
Ohne Scham, sie waren nackt und sie schämten sich nicht, heißt sogar ausdrücklich in der Bibel, da lebt. Und jetzt ist er in einer völlig anderen Realität und das war ja die Welt, in die Jesus gekommen ist. Er sah Menschen, die nicht nur wie in Palästina damals eben von den Römern versklavt waren und unterdrückt waren. Das war ja die Besatzungsmacht. Und so ist es ja heute noch in vielen Ländern, dass es Besatzungsmächte gibt. Sondern er sah einen Menschen, der mal das Ebenbild Gottes war, auf dem der Glanz Gottes zu sehen war, eine Vornehmheit, eine Würde, eine Freude, eine Freiheit, eine Herrlichkeit auf diesen Menschen, wo der Mensch wirklich wie ein König war. Und jetzt kommt er in ein Land, durch die Geburt dort in Palästina, in Bethlehem, kommt er in ein Land, wo er Menschen findet, die versklavt sind, der Furcht, der Abhängigkeit.
Jesus spricht ja eigentlich kaum von der Besatzungsmacht der Römer.
Ja.
In dem, was uns überliefert ist von ihm, sondern eigentlich spricht er von der ganz anderen Besatzungsmacht, unter deren Herrschaft wir stehen.
Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, und es ist auch da kein Wort in der Bibel umsonst. Da verwendet Jesus eines Tages, wo ihn die Schriftgelehrten eine Falle stellen wollen und sagen, ist es recht, Meister, Steuern zu zahlen? Ah. Lässt er sich diese Münze geben und sagt, okay, wessen Bild ist darauf? Das Bild des Kaisers, sagen die Leute. Und da sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und da hätte er ja einen Punkt machen können. Damit wäre die Frage nach der Steuer geklärt. Das war die Frage der Schriftgelehrten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Jesus geht einen Punkt weiter. Er geht einen Schritt weiter und er sagt, und gebt Gott, was Gottes ist. Und damit spielt er an darauf, dass auf jeden Menschen diese Prägung Gottes aufgestempelt ist, so wie auf einer Münze das Bild des Kaisers aufgestempelt ist. Jeder wusste, die Münze gehört dem Kaiser. Und so ist auf uns das Bild Gottes aufgestempelt, aber es ist, wie wir es das letzte Mal auch besprochen haben, dieses Bild ist so deformiert, als wäre ein Zug über diese Münze gefahren oder eine Dampfwalze. Man kann gerade noch so dieses Bild erahnen, erkennen.
Dass es mal eine Münze war.
Dass es mal eine Münze war. Ja. Und so, wenn wir durch die Straßen bei uns laufen oder die Schicksale hören, auch in den Medien, oder wir müssen ja nur in die Verwandtschaft und Bekanntschaft uns umgucken und so weiter. Da stirbt jemand mit 44 an Krebs. Dort wird eine Ehe geschieden. Hier verliert jemand, der 20 Jahre treu in seiner Firma gearbeitet hat. Der verliert seinen Job, weil gekürzt wird und so weiter. Also Unrecht und Bedrückung und Furcht und Not und Sorge. Und das sogar in einem so reichen Land wie Deutschland, wo wir sagen, dieser Glanz Gottes, die Herrlichkeit des Lichtes, unser Leben mal erfüllt hat, Jesus konnte von dem nichts mehr sehen, aber er sah die Prägung auf jeden einzelnen Menschen. Und er sagte dann an dieser Stelle, dazu ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, damit er die Werke des Teufels vernichte.
Also es wird ja dann davon gesprochen, dass Christus uns frei gekauft hat von diesem Sklavenmarkt.
Mhm.
Der Preis war ein hoher, wir wissen es, Tod und Auferstehung Christi. Also wir sind sozusagen bezahlt durch Jesu Blut.
Ja.
Das wissen wir ja alles. Ja, also ich rede jetzt einfach mal so davon, von uns, eigentlich wissen wir alles. Eigentlich, wir haben die Bibel gelesen im Idealfall. Mhm. Man geht sonntags in die Kirche. Als Katholik hört man da, wenn man jeden Sonntag in die Kirche geht, innerhalb von 3 Jahren fast die ganze Bibel, so die entscheidenden Stellen. Also man kann nicht sagen, dass man das Wort Gottes nicht kennt. Alles schon gehört, wir wissen eigentlich alles. Und trotzdem scheint es den allerwenigsten Menschen wirklich bewusst zu sein. Trotzdem scheint sozusagen dieser Kanal zwischen meinem Kopf, was ich weiß, und dem, meinem Herzen, was ich fühle, und jetzt kommt eben mein Stichwort und Glaube, dieser Kanal ist irgendwie zu.
Genau, ich hack da mal ein, Herr Miller.
Ja.
So, trotzdem wir Zugang zu dieser wertvollen Information haben, die Bibel, also Gott spricht durch dieses Buch, er hat sich in diesem Buch verewigt sozusagen, da sind seine Worte drin enthalten. So, trotzdem wir dazu Zugang haben und manche von uns davon ja auch regelmäßig hören in Gottesdiensten, jetzt sagen Sie, trotzdem findet es dann nicht so Eingang in unserem Leben, wie es eigentlich sein sollte, wo doch hier herrliche Wahrheiten verkündigt werden. Gut, die Folge ist natürlich, wenn wir das nicht glauben, was in der Bibel steht, dann glauben wir was anderes. so wir haben ein anderes Glaubenssystem und das ist ja das, was von Anfang an, sage ich mal, dieser Kampf auch in der unsichtbaren Welt ist, der Kampf zwischen Licht und Finsternis und der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, hat Gott wirklich gesagt. Da wird in Frage gestellt und dann wird frech mit einer Lüge operiert. Unsinn. Natürlich werdet ihr nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. So, und das hat den Menschen irgendwie in dieser Situation, das hat ihn gepackt. So, wenn wir die Wahrheit nicht kennen, dann werden wir in der Lüge leben. Jesus hat das ganz, ganz deutlich gemacht. An einer Stelle sagt er das im Johannesevangelium, wer in meinem Wort bleibt, der ist wahrhaft mein Jünger und bleibt. Wer in meinem Wort bleibt, da halte ich was fest, da bleibe ich dabei, da beschäftige ich mich, da suche ich danach, dieses Wort, das ich lese, auch umzusetzen, damit es eine Veränderung in meinem Leben bewirkt. So, wer in meinem Wort bleibt, der ist wahrhaft mein Jünger. Und er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Frei wovon? Frei von der Lüge. Und so sind wir halt alle mit einem ganzen Sack voll Lügen unterwegs, die alles so harmlos klingen. Ja, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Teufel, es gibt kein ewiges Gericht. Jeder Mensch hat ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter sitzen. Mal spricht der, mal spricht jeder. Ich kann eigentlich leben, wie ich will. Am Ende kommen sowieso alle in den Himmel. Der Ehrliche ist immer der Dumme. Und viele Lebenslügen, die wir angenommen haben, weil sie uns helfen, uns mit den Widrigkeiten des Lebens auf eine Art und Weise zu arrangieren, dass wir nicht jeden Tag hinterfragen müssen, warum geschehen denn Dinge, warum ist so viel Unrecht da, warum ist so viel Zerstörung und Gewalt da. Wir wollen dafür eine Erklärung finden und erstaunlicherweise die Erklärung, die uns die Bibel bietet, mit der Wahrheit, einfach mit dem, dass es einen Feind des Menschen gibt, einen Feind der menschlichen Seele gibt, der auf diesen Planeten gekommen ist, um wirklich alle Menschen von diesem Leben Gottes wegzubringen und tatsächlich auch diese Menschen in den Ruin, in den Untergang zu treiben. Davon wollen wir irgendwie nichts wissen und daran müssen wir schon erkennen, daran ist die Manipulation sichtbar, der wir von klein auf unter Waffe sind.
Also ich halte fest, dass für jeden, der es nicht glaubt, dass wir sozusagen in der gefallenen Welt leben und dass wir eigentlich auf dem Sklavenmarkt der Sünde stehen, jeder schaue nur in sein eigenes Herz. Mhm. Jeder kennt Furcht, jeder kennt Angst, jeder kennt die Lüge. Man muss nur in sich selber reinschauen.
Die eigenen Aggressionen.
Den eigenen Unfrieden. Jetzt, und dann zurück, wenn wir zurückschauen in die Geschichte vom Sündenfall, glaubt ihr wirklich oder hat Gott wirklich gesagt das? Heißt es, letztlich geht dieser Kampf eigentlich nur um den Glauben? Also sprich, geht der Kampf nur darum, ja, glaube ich wirklich, kann ich das annehmen, dass ich freigekauft wurde durch Christus, dass ich erlöst bin? Und Sie hatten vorhin das Bild von der Münze gesagt, diese Prägung. Glaube ich wirklich, dass ich diese Prägung trage? Weil mit den Worten Christi gesprochen, er sagt ja dann, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, weil ja sein Bild auf der Münze ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Also sprich, glaube ich wirklich, dass ich Gott gehöre durch diese Prägung, durch dieses
Wie könnte denn so ein Glauben entstehen? Ist es einfach eine willentliche Annahme dessen, was hier so geredet und zwischen uns beiden jetzt auch gesagt wird und so weiter, wo ich sage, ach nee, klingt eigentlich gut, was der Herr Miller da so heute Vormittag von sich gibt und so weiter, will ich mal glauben, als wäre das irgendwie eine Willensentscheidung.
Ja, ja.
So ist es aber nicht, denn die Bibel sagt ganz eindeutig, Glaube kommt aus dem Hören und zwar aus dem Hören von Gottes Wort. Also Glaube ist nicht einfach etwas, wofür ich mich willentlich entscheide, weil es irgendwie gut klingt, sondern Glaube ist etwas, was in uns wächst, und zwar nur auf eine Art und Weise, indem wir etwas hören. Glaube an die Wahrheit kommt durch Hören der Wahrheit. Glaube an die Lüge kommt durch oder geschieht durch Hören der Lüge. Jetzt muss ich einfach mal so in die Runde fragen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich leider nicht vor Augen habe, aber was hören wir den lieben langen Tag mehr oder in unserem Leben? Mehr Lüge oder mehr Wahrheit? Wenn ich hier das Neue Testament mir zur Hand nehme und dann lese im 1. Korinther 6,20, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Im griechischen Agorizo, das bedeutet einen Sklaven loskaufen. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, werdet also nun nicht mehr Sklaven der Menschen, also von dem System der Welt. Oder Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wir müssen nicht mehr unter dem Fluch leben. 1. Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst, also von der Gefangenschaft befreit oder losgekauft worden seid, von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. So, da habe ich schon mal 3 Schriftstellen, wir könnten noch viele weitere finden, wo ganz deutlich gesagt wird, ihr seid losgekauft. So, jetzt habe ich die Wahl. Ich kann glauben, was da steht, oder ich kann es verwerfen, ablehnen. Die Wahl ist bei mir. Kann dann Glaube entstehen? Glaube wird definiert in der Bibel, ist ein festes Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht, ein Überführtsein in die reale Welt von einem, wie soll ich das mal erklären, Dinge, die für uns nicht sichtbar sind, werden durch den Glauben in das Sichtbare gebracht.
Beispiel,
Dinge, die uns Gott zusagt, die werde ich erstmal nur dann wissen, wenn ich Gottes Wort lese.
Noah baut eine Arche und die Sintflut kommt und er ist gerettet.
Ganz genau, richtig. Das wäre so ein ganz praktisches Beispiel. Oder Abraham heißt es, durch Glauben machte sich Abraham auf aus seinem Vaterland und so weiter. Wer hat schon damals sein Vaterland verlassen, zieht in ein ihm unbekanntes Land, völlig untypisch und so weiter, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Also er hatte ein Reden von Gott. Woher weiß ich heute, dass Gott meine Gebete erhört, weil ich die Bibel lese und Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Deswegen sage ich euch, jeden, der bittet, wird gegeben werden. Das weiß ich, weil das die Bibel sagt. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn ihr betet, glaubt, oder wenn ihr bittet, glaubt, dass ihr empfangen habt. Er fordert uns auf, zu glauben. Das ist eine natürlich bewusste Entscheidung, aber nicht einfach ein Willensakt, wo ich mich entscheide zu glauben, sondern es ist ein Willensakt, mich für das Wort Gottes zu entscheiden und die Richtigkeit, also die Wahrheit der Bibel anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist Gottes Wort und das hat Gott gesagt.
Also dann ist es aber dann am Ende doch auch ein Akt der Entscheidung.
Ja.
Also ich lese die Bibel und ich lese, also, und da sehe ich eben, da lese ich was.
Ja.
Und ich lese die Süddeutsche oder die Zeit und da lese ich was.
Ja.
Und ich entscheide, was glaube ich.
Richtig.
Und nur indem ich die Bibel lese, habe ich eine Alternative zu anderen Dingen. Also sehe ich, aha, diese Wahrheit scheint es also auch zu geben.
Ja.
Und
diese Worte machen ja etwas mit mir. Also die Jesus bringt an einer Stelle ja das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann geht aus, sät das Saatgut, manches fällt auf den Weg, manches auf steinigem Boden, manches unter dornigem Boden, manches bringt auch hundertfältig Frucht. Und dann erklärt er seinen Jüngern dieses Gleichnis. Ich glaube Matthäus 13, Lukas Kapitel 8, da können wir das nachlesen. Und er sagt, das Saatgut, das der Sämann ausstreut, ist das Wort Gottes. So, dieses Wort Gottes muss ausgestreut werden. Wohin? In unser Herz hinein. Und dann wird das etwas mit unserem Herzen machen. Es wird natürlich unser Herz verändern und damit eben auch unser Denken verändern. Und er macht das sogar noch deutlicher an einer anderen Stelle, wo er sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens gute Dinge hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens böse Dinge hervor. So, welchen Schatz habe ich jetzt in meinem Herzen gesammelt? Ist es das Saatgut von Gottes Wort oder ist es das Saatgut einfach nur von Dingen dieser Welt und von menschlichem Wissen und menschlicher Erkenntnis?
Mir fällt gerade ein, der englische Autor C.S. Lewis, bekanntestes Werk Für viele ist sicher der König, die Chroniken von Narnia, was in den Kinos gekommen ist, aber hat eben auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Pardon, ich bin Christ. Und da beschreibt er, wie er Christ geworden ist. Und durch das Beispiel anderer ist er auf die Bibel gekommen und hat gesagt, okay, ich tue jetzt mal so, als ob das wahr wäre. Ich probiere das jetzt mal aus. Er ist ja ein, ich glaube, Sprachwissenschaftler gewesen und Anglizist. Das war das Äquivalent zu einem Germanisten heute. Und er sagt, ich tue jetzt einfach mal so, als ob das wahr wäre. Und je mehr das oder je länger er das getan hat, hat er gemerkt, das ist ja wahr. Ja, es fühlt sich auch so an. Es verändert etwas in mir. Mein Umgang mit den Leuten wird anders.
Ja.
Also es war einfach auch mal eine Entscheidung. Und das Wort hat verändert. Dem, ja. Der eigentlich, er war Atheist. Ja, er hat nichts geglaubt. Ja, er war Wissenschaftler, Forscher. Hat nur geglaubt, was sich belegen und beweisen lässt. Ja.
So haben das ja inzwischen, Herr Miller, so haben das ja inzwischen Milliarden von Menschen erlebt, dass sie einfach mal das so angenommen haben, dass das stimmt. Und sie haben sich der biblischen Botschaft geöffnet. Und das, wir sprechen ja heute über den Kampf, der Mann ist ein Krieger, er steht in einem Kampf. Und das ist ja dieser Kampf, in dem wir stehen und eben als Männer ganz besonders. Dieser Kampf des Glaubens, werde ich das annehmen, was Gott sagt, oder werde ich es nicht annehmen? Werde ich mich für Glauben oder für Unglauben entscheiden? Das ist eine Entscheidung, die mir völlig freigestellt ist. Das ist meine ganz persönliche, freie Entscheidung. Und wenn ich mich für Glauben entscheide, das bedeutet gleichzeitig, ich entscheide mich für Gottes Wort. Paulus spricht von einem Kampf des Glaubens. Er sagt zum Beispiel zu dem Pastor Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, halte fest an dem guten Bekenntnis, das du bekannt hast vor vielen Zeugen. Also halte fest an Gottes Wort, halte fest an deine Zusage Gott gegenüber.
Also es geht wieder darum, also halte fest am Glauben, halte fest an Gottes Wort. Es geht wieder, siehe Sündenfall, hat Gott wirklich gesagt, dass...
Hätten Sie festgehalten, das wäre eigentlich, das war der Kampf. Das ist der ultimative Kampf. Werde ich festhalten oder...
Es geht eigentlich nur um unseren Glauben.
Das ist der Knackpunkt, sagen wir mal so. Ne? Es geht bestimmt noch um mehr als unseren Glauben, aber das ist das Entscheidende. Denn Glaube, unser Glauben ist ja unsere Verbindung zu Gott. Ohne Glauben, heißt es im Hebräer 11,6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, also dass es ihn gibt und dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Aha, also wenn ich mich Gott nahe, dann erwartet Gott von mir erstens, dass ich glaube, dass es ihn gibt. Deswegen spreche ich ihn ja auch an. Aber dann auch soll ich Gutes von ihm erwarten und nicht Böses, dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Also Gott ist gut. Das hat er an so vielen Stellen unter Beweis gestellt. Dazu fehlt uns heute Morgen die Zeit. Aber... er fordert uns auf, aktiv zu werden und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Warum ist diese Botschaft gerade für Männer so wichtig? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten am Anfang dieser Sendung darüber gesprochen, wenn ich, und das wäre so ein bisschen so das deutsche Verständnis, wenn ich alles richtig mache, dann wird es im Leben auch gut gehen. Wir sehen auch hier in Deutschland, dass das in vielen Fällen eben nicht so ist. Leute studieren und Leute bemühen sich und Leute arbeiten hart und sie sind ehrlich und sie betrügen ihre Frau nicht und sie bescheißen das Finanzamt nicht und. Sie versuchen wirklich alles richtig zu machen und dann kommt trotzdem irgendwie, tauchen ganz böse Sachen in ihrem Leben auf. Nicht bei jedem, aber bei viel zu vielen geschieht das eben. So, und das verdeutlicht noch einmal, wir haben einen Feind. Denn gerade eben haben wir gelesen, der muss glauben, dass Gott ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Irgendwo an anderer Stelle in Jakobus lesen wir, dass Gott Licht ist und in ihm ist kein Schatten der Veränderung. Jede gute Gabe aber kommt von ihm, vom Vater des Lichts. Voilà, also jede gute Gabe, woher kommen dann all die schlechten, all die bösen Gaben? So, die als Männer müssen wir erkennen, es gibt einen Feind, der zerstören will. Und er will nicht nur dich als Mann zerstören, dass du nie in dem lebst, wozu Gott dich eigentlich geschaffen hat, sodass du nie deine Berufung erkennst, nie in dieser Berufung unterwegs bist, als ein...
Nie aus dem Hamsterrad rauskommen.
Sehr guter Kommentar, Herr Müller. Dieses Bild vom Hamsterrad, es gibt so viele Beschäftigungsmöglichkeiten, die in dem System, in dem wir groß geworden sind, alles so normal sind. Ja, das ist doch normal, dass man 60 Stunden arbeiten muss. Ja, es ist doch normal, wir alle müssen arbeiten, wir alle laufen in diesem Hamsterrad, wir alle sind mit diesen Widrigkeiten, wir alle, das ist doch normal. So ist eben mal das Leben und wups, sind wir drin in der Lebenslüge.
So ist es nun mal in Nordkorea.
So ist es nun mal in Nordkorea. Ja, und da ist der Mann, der erkennen muss, da gibt es einen Feind, der will nicht nur mich persönlich zerstören, der will auch meine Familie zerstören, der will auch meine Frau zerstören, meine Tochter, die jetzt noch 2 Jahre alt ist vielleicht, die noch nichts Böses getan hat. Also wo man nicht sagen kann, ja gut, okay, alles hat Ursache und Folgen und so weiter. Nein, so. Und diesen Feind zu identifizieren und auch als höchst gefährlich zu identifizieren. Ich will das nicht dramatisieren, nicht, dass wir hier in einem Kampf stehen, wo wir praktisch ungeschützt reinrumpeln und gar nicht wissen, was los ist. Nein, wir können uns erstens sehr umfangreich informieren, eben indem wir das Neue Testament zum Beispiel studieren.
Kommen wir gleich noch dazu. Aber das ist ja der Feind möchte sozusagen unsere Identitäten auch berauben, um uns zu schwächen. Also sprich, Sie haben vorhin das Beispiel gebracht, dass ja nicht nur ich als Mann vom Feind bedroht werde und er möchte ja nicht nur mich als Mann vernichten, sondern auch meine Frau, meine Familie, meine Söhne, meine Töchter, meinen Vater, meine Mutter. Das heißt, hier sind wir auch wieder am Anfang unserer Sendungen, wo es ja auch um unsere Identitäten geht als Väter, als Söhne, als Ehelomänner, als Liebhaber unserer Frauen und einfach als Mann schlechthin, ja. Also, dass hier auch der Feind uns wirklich in unseren Identitäten packen und erwischen will und auch verzerren will. Ich denke jetzt mal an Pornografiesucht, wo ja wirklich hier die Sexualität, die von Gott gegeben ist und die was Gutes an sich ist, völlig verzerrt wird und pervertiert wird, ja. Und dann die Frau völlig als Objekt reduziert wird.
Und praktisch als Ersatzangebot dargeboten wird, als das ist die Erfüllung. Unsinn, mitnichten werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott. So, vergiss deine Frau und so weiter. Pornografie ist wesentlich besser. Junge, da hast du Spaß. Also da hast du ungebremste Unterhaltung und Abwechslung. Also so dieses Angebot der Lüge ist praktisch immer präsent.
Aber jetzt mal anders gefragt, Herr Grewe. Wenn, also der Teufel möchte uns Männern weismachen, es gäbe nur diese Welt. Es gibt nur hier unser Hamsterrad. Nordkorea ist ganz normal. Ja? Ja. Was? Also er tut alles, um uns weiszumachen, es gibt keine geistliche Welt. Es gibt keine andere Dimension. Ja? Ja. Was wäre, wenn wir als Männer auf einmal diese andere Welt, diese unsichtbare Welt, diesen Kriegsschauplatz betreten würden? Kann es sein, dass Satan das fürchtet? Dass wir uns sozusagen dass wir uns unsere Identität als Kämpfer in diesem geistlichen Kampf bewusst werden? Ich zitiere jetzt mal Epheserbrief, wo es ja um die Rüstung des Glaubens, das Schwert, des Wortes und so weiter geht, ja, die Waffen im geistlichen Kampf geht. Was würde passieren, wenn wir diese Rüstung, dieses Schwert, diesen Helm, diesen Gurt, diese Beinschienen ergreifen würden und den Ort des Geschehens, des Kampfes betreten würden?
Wir würden die ganze Welt verändern. Mit Sicherheit. Wir sehen das ja, das ist ja so interessant, in der Bibel ist nicht von Massenbewegungen die Rede. Es sind immer einzelne Menschen. Natürlich kamen viele zu Jesus, um geheilt zu werden und so weiter. So auch da interessant. Und viele kamen, um ihn zu hören und geheilt zu werden, weil Worte etwas mit uns machen. Es sind Einzelne, mit denen Gott unterwegs war oder die sich entschieden haben, mit Gott unterwegs zu sein. Und in dem Augenblick, wo sie das getan haben, was Gott zu ihnen gesagt hat, in dem Augenblick haben sie nicht nur ihre Lebenssituation schon ihre unmittelbare verändert. Sie haben oft ihr ganzes Land und zwar auf Generationen oder für immer verändert. Ich denke an einen David und Goliath, wo so ein 14-jähriger Teenager eine Kampfmaschine Goliath platt macht mit einer Steinschleuder. Und was war die Folge? Die Folge war, Israel kam nicht in Gefangenschaft. David wurde König. Er hat sein Land für immer verändert. Oder ich denke an einen Martin Luther, weil er eine Wahrheit in der Bibel entdeckt hat, mein Gerechter wird aus Glauben leben oder solo gloria, solo scriptura und so weiter, so der das Wort Gottes als Grundlage für Gerechtigkeit vor Gott erkannt hat, hat daraufhin gehandelt, hat die Bibel übersetzt hat das Wort Gottes und das Volk gebracht und hat damit Deutschland für, und nicht nur Deutschland, die ganze Welt verändert. So, das ist der Kampf. Will ich mich diesem Glauben zuwenden und den Glauben bejahen und sagen, jawohl, ich werde mein Herz öffnen und ich werde ab sofort zulassen, dass Gott an meinem Herzen arbeitet und mich zu einem neuen Menschen macht.
Wir haben gerade eben von den Waffen im geistlichen Kampf gesprochen, wie sie im Epheserbrief beschrieben werden. Und was passieren könnte, wenn wir jetzt diesen Kriegsschauplatz in der geistlichen Welt wirklich als Männer, als Kämpfer betreten, können denn Männer einander dabei beistehen? Können Männer einander auf besondere Weise füreinander einstehen?
Definitiv ja. Prinz, der Sohn von König Saul, Jonathan, er hatte einen Waffenträger. So, und dieser Waffenträger, der erweist sich als überaus loyal, weil er ihm in jeder Situation zur Seite steht. An anderer Stelle wird das Wort geprägt, einer schlägt 1.000 in die Flucht, zwei schlagen 10.000 in die Flucht. Also das Potenzial verzehnfacht sich praktisch. So, und so ist es auch mit uns Männern, wenn zwei Männer Rücken an Rücken stehen in einer Schlacht, die können nicht nur zwei Feinde abwehren, die können vielleicht 10 Feinde oder noch mehr abwehren. So, und wir brauchen natürlich vor allem auch diese gegenseitige Ermutigung, weil jeden Tag so viel an Worten und Eindrücken und Gefühlen auf uns einprasseln, die alle irgendwie unser Denken vereinnahmen wollen, dass wir einen guten Freund brauchen, der zu uns die Worte der Wahrheit, die Worte des Lebens, und das sind die Worte Gottes, spricht, damit wir den Plan Gottes für unser Leben erkennen und danach unser Leben ausrichten, den Willen Gottes tun, und dann werden wir als Männer Gottes unser Leben bestreiten.
Herr Grewe, ich nehme das einfach als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für diese Sendung, ganz herzlichen Dank für den Gedankenaustausch. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Lebenshilfe, die hören Sie wieder im Nachtprogramm ab 23 Uhr. Sie können sich diese Sendung im Internet und als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Und eine Aufzeichnung dieser Sendung auf CD können Sie sich kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Hier bei uns geht es weiter im Programm um 11.15 Uhr. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.